Wir wollen beten. Unser Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darin gesegnet werden, dass wir dadurch ausgerüstet und zugerüstet werden, deine Wahrheit zu erkennen. Wir bitten dich um deine Gnade, Herr, dass du wirkst durch dein Wort an uns an diesem Morgen. O Herr, lass es dir gefallen, uns zu verändern, zu unseren Herzen zu sprechen und wehre all den Gedanken, die uns forttreiben und unser Herz verschließen und verhärten. Herr, wirke, wirke in deiner Kraft an uns. Amen. Die Geschichte der großen Flut, der Sintflut, ist eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Und gewisse Erinnerungen, dieser Geschichte, dieser Sintflut, finden sich in sogar fast allen Kulturen und allen Religionen der ganzen Welt. Und das liegt nicht allein daran, dass diese Sintflutgeschichte so eine packende Abenteuergeschichte ist, mit Spannung und großer Dramaturgie, wie man es sich für einen Roman oder einen Film kaum besser vorstellen kann. Nein, diese Geschichte, sie prägt sich in das Bewusstsein der Menschen, und vor allem der Bibelleser, so sehr und so einprägsam ein, weil diese Geschichte uns dazu auffordert, uns mit Noah zu identifizieren. Diese Geschichte, sie fordert uns auf, zu schauen, wo stehen wir hier eigentlich? Und wir sollen diese Geschichte nicht nur als einen abenteuerlichen Erlebnisbericht lesen, der irgendwie unterhaltsam ist, der vielleicht ein wenig anregt, sondern wir sollen daraus selbst etwas lernen und von dieser Erzählung in unserem Leben und auch in unserer Beziehung zu Gott profitieren. Darum hat Gott das aufschreiben lassen. Aber vielleicht fragst du dich ganz zu Recht, wie kann ich mich mit Noah identifizieren? Nun, Gott hat doch zu Noah gesagt, das wird nie wieder geschehen, dass die ganze Welt unter Wasser gerät. Auch wenn manche das noch heute prophezeien. Als Menschen, wir haben ja wenig Ahnung, was kommen wird. Wir haben ja wenig Ahnung, was tatsächlich auf uns zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber eine weltweite Flut ist es definitiv nicht. Das hat Gott selbst ausgeschlossen in seinem Wort. Eine Arche bauen und alle Tiere sammeln musst du definitiv nicht. Das kann ich dir versprechen. Inwiefern können wir uns also von Noah in dieser Geschichte der Sintflut ganz persönlich und ganz direkt etwas lernen? Inwiefern können wir uns mit Noah identifizieren in dieser Geschichte? Inwiefern können du und ich uns wiederfinden in dieser Geschichte? Und bevor wir jetzt überlegen, welches Tier am besten zu uns passt, wollen wir unter dem Titel Gott, die Flut und ich uns einmal 5 Punkte anschauen, die uns helfen, die Sintfluterzählung auf unser Leben zu beziehen. Gott, die Flut und ich. Und hier lesen wir in 1. Mose Kapitel 8, die Verse 1 bis 20. 1. Mose Kapitel 8, ab Vers 1. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser und da schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und das Wasser verlief sich von der Erde allmählich zurückgehend. Und das Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Das Wasser nahm immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und der flog aus, hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden war auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in der Arche zurück. Denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche und erwartete noch 7 weitere Tage. Dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser auf der Erde weniger geworden war. Und er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus, da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am 1. des Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Im 2. Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln und an Vieh und an allen kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf der Erde und fruchtbar sind und sich mehren auf Erden. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alle kriechenden Tiere, alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, gingen aus der Arche. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Der erste Punkt, so rettet Gott. Als erstes sehen wir in der Sintflutgeschichte eine Art Grundmuster für die Rettung Gottes. In der Sintflut sehen wir, wie Gott seine Auserwählten rettet vor den Konsequenzen der Sünde und vor dem Gericht. Noah hat nicht überlebt, weil er so klug war, klüger als alle anderen Menschen. Und er hat nicht überlebt, weil er auf die Idee kam, ein Schiff zu bauen. Er war nicht der große Visionär. Er hat nicht überlebt, weil er die Wetterprognosen als einziger richtig deutete. Er war nicht der größte Wissenschaftler. Nein, Gott ist es, der allein wahrhaftig retten kann. Gott plante die Rettung. Er befähigte Noah und er führte die Rettung aus und versorgt und erhält zum Leben. Was wir hier sehen in dieser Sintflutgeschichte ist Gott, der rettet. Nicht ein Mensch, der sich selbst rettet. Gott, der die Flut ankündigt, Gott, der den Rettungsplan offenbart, Gott, der befähigt, Gott, der hinzuführt, Gott, der tagtäglich bewahrt und die ganze Rettung von Anfang bis Ende ausführt. Die Sintflut-Erzählung, sie soll uns nicht zu dem Urteil führen, zum Glück geschieht so etwas nie wieder, wir sind auf der sicheren Seite. Sondern die Flutgeschichte, sie soll uns darauf hinweisen, das ist es, genau das ist es, was deine und meine Sünde verdienen. Was du und ich verdient haben. Der heilige Gott entzieht den Menschen, die sich von ihm lossagen, die Gott verachten, die ihn ignorieren, die nur ihrem eigenen Herzen folgen, die nicht danach fragen, was gut und richtig ist, die Gott in den Rücken zu kehren. Gott entzieht ihnen das Existenzrecht. Und darum ist diese Flutgeschichte so betreffend. Und darum geht es uns alle an, denn hier zeigt Gott sein Recht. Er spült die sündige Menschheit fort wie Schmutzflecken auf seiner heiligen Schöpfung. Und alles Böse und Schlecht in dieser Welt hat seine Ursache in der Sünde, hat seine Ursache in unserer Entfernung von Gott, in unserer Abkehr von Gott. Alles Böse, was dir einfällt, was dir in den Kopf geht, es hat seine Ursache in der Entfremdung, in der Entfernung von Gott, in der Sünde. Selbst all das Böse, das unter dem Namen von Religion und von Kirchen stattfindet, Es ist gerade die Sünde, gerade die Abkehr von Gott, die alles Böse hervorbringt. Und keiner von uns ist rein genug, um vor Gottes Beurteilung zu bestehen. Keiner. In der Waschmittelreklame, da werden immer wieder neue Namen erfunden für irgendwelche neuen ultimativen Reinheitsstufen und Weißtöne, die niemand je mit Augen gesehen hat. Und bei dem Waschmittel ist es fragwürdig, in der moralischen Bewertung des Menschen vollkommen falsch. Es gibt keinen reinen Menschen. Hiob sagt, kann ein Reiner von einem Unreinen kommen? Wir sind alle gefallen. Wir sind alle von Gott abgefallen. Wir sind alle voll dieser fleischlichen Werke, die wir in Galater gelesen haben heute Morgen. Und vielleicht meinst du, ich bin mit mir selbst im Reinen. Aber das heißt nicht, dass du vor Gott im Reinen bist. Dass du vor den Augen Gottes rein bist. Gott hasst alles Böse, das Große und das Kleine. Er hasst Lügen und Betrügen, Stehlen und Lästern, Neid und Streit, bösen Stolz und Selbstsucht. Und ich muss dich noch nicht mal kennen, um dir zu sagen, das ist in deinem Herzen. Und die Sintflutgeschichte, sie stellt so unmissverständlich und so direkt in unser Gesicht dar, Gott hat das Recht, dir deine Existenz, dein Leben zu nehmen aufgrund dieser Sünde. Denn zur Zeit von Noah lebten die Menschen genauso wie die Menschen heute. Und die Bibel sagt, die Sünde, sie zahlt als Lohn am Ende den Tod. Und die Sünde, sie hat die ganze Welt in den Schmutz gezogen. Und durch die Sünde kommen Ungerechtigkeit, Leid, Verletzung, Katastrophen, Krankheit. Es gibt nichts Schlimmeres, nichts Schädlicheres in unserem Leben als die Sünde mit all den vielfachen Konsequenzen. Die Sünde, die wir selbst begehen und auch da, wo wir unter der Sünde anderer leiden. Es ist eine tödliche Verstrickung in diesem Leben. Aber Gott allein kann vor all den Facetten und Folgen der Sünde retten. Und darauf weist uns die Sintflutgeschichte hin. Gott allein kann retten, wo kein Mensch retten kann. Wo sich kein Mensch selbst aus dem Sumpf herausziehen kann. Zum einen rettet Gott vielfach aus natürlichen Bedrängnissen, die einfach aufgrund der Gefallenheit, aufgrund der Sünde, die in diesem Leben ist, in unserem Leben und in dem Leben der anderen, die so viel Schmerz und Kummer bringen. Ja, Gott rettet vielfach aus natürlichen Nöten, wie hier bei Noah. Es war eine Katastrophe, eine weltweite Katastrophe. Eine Überflutung, aber sie steht in Verbindung mit Sünde. Und das ist unmissverständlich. Es ist eine Folge der Sünde. Es ist kein kosmischer Zufall. Es ist nicht irgendwie ein Kurzschluss im System der Natur. Es ist Gottes Gericht über Sünde. Eine Folge, eine Konsequenz, dass die Menschen sich abgekehrt haben von Gott. Aber es war echtes Wasser, das dazu führte, dass Millionen von Menschen ertranken. Zur Zeit Noahs. Und die Erzählung der Bibel, sie sind voll davon, wie Gott aus natürlichen, aus irdischen, aus zeitlichen Nöten herausrettet, die ihn um Hilfe bitten. Herausrettet aus Nöten, die aufgrund der Sünde von Menschen in dieser Welt sind. Und es ist kein Zufall, wenn man mal die Bibel liest, wie oft eine Art Erinnerung an die Sintflut da ist. Als Israel vor den Ägyptern flieht, da kommen sie plötzlich an ein Ufer, an das Schilfmeer. Und sie sind alle völlig verzagt und denken, wir sind verloren. Jetzt können wir entweder ertrinken oder wir werden niedergemetzelt. Und Gott ist es, der rettet. Nicht Mose, sondern Gott, der aus dem Wasser rettet. Plötzlich stand das Wasser wie zwei Mauern und sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen. Und dann kommen sie einige Jahre später nach Kana an und was passiert? Sie schreiten durch den Jordan, durch das Wasser hindurch. Und es sind immer wieder diese Erinnerungen Gottes an diese Sintflut. Gott ist es, der durch das Wasser hindurch rettet. Gott ist es, der uns vor der Not, in der Not beistehen kann, da wo kein Mensch helfen kann. Und auch im übertragenen Sinne, die Psalmen sind voll mit diesen Bildern. Wir haben es auch im Psalm 144 gelesen oder im Psalm 18, da schreibt David, der so von seinen Feinden bedrängt wird, umringt wird und er bittet, Herr, rette mich hier raus. Und da heißt es in Psalm 18, Vers 16, er griff aus der Höhe, er fasste mich, er zog mich heraus aus großen Wassern. Da, wo die Not, wo die Bedrängnis, wo der Kummer ihm bis zum Hals stand, da rettet der Herr heraus. Und so rettet Gott auch heute. Wie oft erhört er Gebet, hilft uns in großer Not, in physischen und sozialen Nöten, als würde er uns aus großen Wassern ziehen, aus den Wellen, gegen die wir ohnmächtig sind, gegen die wir keinen Schutz haben, keine Wehr haben. Manchmal aus den Konsequenzen unserer eigenen Sünde und manchmal aus dem Hass und der Not oder dem Leid, das aufgrund anderer Sünde oder aufgrund der Gefallenheit dieser Welt in diesem Leben ist. Aber Gott ist es, der rettet. Und die Sintflutgeschichte erinnert uns daran. Gott ist es, der rettet. Und sie soll dich und mich daran erinnern, wenn wir Rettung brauchen, Gott ist es, der rettet. Er ist es, der herausziehen kann aus dem Wasser. Und auch geistlich rettet Gott. Wie einst Noah. Petrus beschreibt es so deutlich in 1. Petrus 3. Die Rettung Noahs ist eine Art Abbild für die Rettung in Christus, sagt er. Das, was wir erleben, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, oh, das ist wie bei Noah. Nicht nur irdische Nöte bedrohen uns, sondern vielmehr die Ursache, diese Trennung von Gott, das Gewicht unserer eigenen Sünde, dieser geistliche Tod. Und so wie Gott Noah und die Seinen in der Arche verbarg, wie in einem schwimmenden Sarg, in diesem Holzkasten, und so vor dem Tod bewahrte, so rettet Gott auch alle Gläubigen durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und darum ist die Taufe ein so gewaltiges Bild, ein so passendes Bild. Es soll an das Gericht erinnern, das Gott über Sünder ausschüttet, wie damals bei der Sintflut. Die Sintflut ist Gottes Gericht über die Sünde. Aber in Christus ist eine Arche. In Christus ist eine Rettung. Nicht unsere Gerechtigkeit und nicht unsere Anstrengungen, sondern wir haben einen Stellvertreter. Es gibt einen, der schwimmt, dessen Sünde ihn nicht hinabzieht in die Tiefe. Es ist einen, auf den wir Halt und Rettung finden. Einen Stellvertreter, der für uns in das Gericht, in die Tiefe gegangen ist. Den Zorn, das Gericht Gottes an unserer Stadt getragen hat, am Kreuz von Golgatha. Und durch seinen Tod können wir leben. Gott ist es, der rettet. Aus der Feindschaft, aus der Sünde, aus dem Gericht, aus dem geistlichen Tod heraus. Und wenn du einmal sterben musst, wer kann dich retten aus der Macht des Todes? Wer an Christus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt, sagt Jesus. Aber alle, die gottlos sind, die Gott den Rücken zu kehren, die werden verderben in ewiger Feuersflut, einem Feuersee, sagt die Bibel. Ein Zorngericht. Der Tod, er ist der letzte Feind. Und der klarste Hinweis darauf, dass niemand in eigener Kraft das Leben verdient hat vor Gott, ist, dass wir alle sterben. Selbst der Beste und Umjubelste. Alle Menschen, sie sterben. Aber Christus hat den Tod besiegt, als er am Ostermorgen auferweckt wurde. Er hat den Tod besiegt und deutlich gemacht, sein Opfer, sein stellvertretendes Opfer war wohlgefällig vor Gott. Er kann retten aus dem Tod und aus allem Gericht heraus. Und er stirbt nicht mehr und wird alle, die zu ihm gehören, auferwecken und ewiges Leben schenken. Das verspricht er in seinem Wort. Wir nennen den Tod manchmal beschönigend über den Jordan gehen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Tatsächlich, Gott allein kann retten aus der Flut des Todes. Aus dem Gericht der Gottesferne. Aus diesen vielen Bedrängnissen, die uns befallen. Und die Sinnflutgeschichte, sie zeigt uns auf, so rettet Gott. Nicht durch unsere Kraft und nicht durch unsere Schlauheit und unsere List, sondern souverän und vollständig von Anfang bis Ende und allein aus Gnade. Gott rettet aus Gnade. Er erbarmt sich über die, die ihn anflehen und die wissen, ich kann mir selbst nicht helfen. So rettet Gott. Und zweitens, so prüft Gott. In Kapitel 8, Vers 3, da haben wir gelesen, und das Wasser verlief sich von der Erde allmählich zurückgehend. Und das Wasser nahm ab nach Verlauf von 150 Tagen. Allmählich ist in diesem Zusammenhang ein fast schreckliches Wort, oder? Kennst du dieses schwierige, dieses schwer zu ertragende allmählich in deinem Leben? Es ist sehr auffällig, wie viel Zeit Gott sich lässt, dass die Erde hier wieder trocknet. Er hätte die Menschheit an einem Tag auslöschen können. Er hätte das Wasser in einem Bruchteil einer Sekunde wieder zum Trocknen lassen können. In 1. Mose 1 haben wir gelesen, wie Gott das Wasser und das Land an einem einzigen Tag trennte. An einem einzigen Tag hat er diese Urflut, die ganze Erde, den ganzen Planeten bedeckte, eingegrenzt, hat das Land hervorkommen lassen, hat die Grenzen gesetzt. Ein einziger Tag. Und jetzt? Warum lässt sich Gott hier so viel Zeit? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und Mose beschreibt das hier ganz detailliert. All diese Monats- und Tagesangaben. Warum? Ja, wir sollen ein bisschen mitfühlen, was das bedeutete für Noah. Gott lässt sich Zeit. 150 Tage lang schwillt das Wasser an, 5 Monate lang. Und es dauert wieder 150 Tage, in denen das Wasser langsam, sehr, sehr langsam, Stück für Stück, ganz allmählich wieder abnimmt. Gott lässt sich Zeit. Und er gebraucht oft natürliche Mittel. Er lässt einen Wind daherfahren, heißt es hier. Er verschließt die unterirdischen Quellen. Er lässt den Regen nicht regnen auf die Erde. Er verschließt die Fenster des Himmels. Er wirkt nicht immer durch augenblickliche Wunder, durch schnelle Lösungen, durch rasche Veränderungen. Einmal ein Gebet gesprochen und plötzlich ist alles anders. Nein, das Wasser geht allmählich zurück. Allmählich. Stück für Stück. Ja, Tropfen für Tropfen. Und Noah und seine Familie, sie sitzen über ein Jahr lang in einem dunklen Kasten. Über ein Jahr. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Gott stellte Noahs Glauben auf die Probe. Noah und die Seinen, sie sollten erkennen, wie verheerend die Folgen der Sünde sind. Das ist nicht nur ein kurzer Schrecken, und wie so oft bei uns, ja, ein kurzer Schrecken ist dann auch schnell wieder vorbei und schnell wieder vergessen, sondern diese Sinnflut, sie war eine tiefgreifende und gewaltiges Gericht und eine tiefgreifende und gewaltige Erfahrung für Noah und die Seinen. Oh, das haben sie ihr Leben nicht mehr vergessen. Aber diese Zeit, sie war schwer. Sie wurden gerettet, ja. Aber es kostete ihnen was. Sie sollten erkennen, dass Gott allein rettet, und sie mussten lernen, auf Gott allein zu vertrauen. Nicht nur an dem Tag, an dem sie in die Arche gingen, sondern jeden Tag in der Arche mussten sie lernen, auf Gott zu vertrauen. Er hat sie aus tausendfachen Tod gerissen. Und was, wie mögen sie gejubelt haben in der ersten Woche, vielleicht im ersten Monat. Und dann wird es schwer. Mit jedem Tag in Dunkelheit. Und sie wussten nicht, wann es aufhört. Und sie mussten lernen, sich aber auch auf Gott zu verlassen, als es schien, als hätte er sie vergessen. Als man erstmal nichts sah an Gottes Güte, an Gottes Beistand, an Gottes Nähe. Da war keine Veränderung. Gott gedachte des Noah, so beginnt dieses herrliche Kapitel. Gott gedachte des Noah, und wird Noah das gleich erkannt haben? Diesen Wendepunkt in der Geschichte hier? Ich glaube nicht. Diese Wahrheit fühlen wir in unserem Leben nicht immer gleich, genauso wenig wie Noah. Und wenn wir in Nöten sind, dann erinnern wir uns an Gottes Hilfe, an die vergangenen Hilfen, an das, wie er uns beigestanden hat, an seine Leitung. Aber es kommen diese Momente, da denkt man, und jetzt, Gott? Bist du immer noch da oder hast du mich verlassen? Und jetzt, Gott? Hast du mich vergessen? Und unser Fleisch, unsere sündige Natur, sie versucht uns zu verführen. Dass wir glauben, vielleicht hat Gott uns gar nicht geholfen. Vielleicht muss ich doch meinen eigenen Weg gehen. Vielleicht hat Gott sich jemand anderem zugewandt. Doch an der Sintflutgeschichte lernen wir, Gott prüft bei Zeiten den Glauben. Gott prüft auch deinen Glauben, wenn du zu Christus gehörst. Es wird Zeiten kommen großer Freude und großen Jubels und großer Bewusstsein seiner Gegenwart, seines Handelns, seiner Kraft. Da, wo er befreit, da, wo du in diese Arche gehst. Und es gibt Zeiten, da ist es dunkel und du fragst dich, Gott, wo bist du? Und das sind Zeiten, wo Gott prüft. Und wir müssen uns nicht beunruhigen. Das ist ein großer Nutzen dieser Geschichte. Wir müssen nicht beunruhigt werden. Gott vergisst die nicht, die auf ihn trauen. Gott vergisst sie nicht. Und wenn es auch manchmal so aussieht, als würde er sich verbergen, wir haben gesungen in dem Buch, ja, wenn er auch manchmal sein Antlitz verbirgt, sein Herz ist dennoch bei uns. Sein Herz verstellt sich nicht. Er ist dennoch über den Seinen. Er lässt dennoch uns nicht aus dem Blick. Und ja, wir brauchen sogar manchmal Zeiten der Prüfung und der Probe, dass wir lernen, selbst zu erkennen, wie es um unser Herz steht, wie es um unseren Glauben steht. Wie leicht erkalten wir in unserer Freude. Wie leicht werden wir betäubt in unserem Vertrauen oder halten allen Segen und alles Gute, das wir empfangen, für selbstverständlich oder als würden wir es verdienen. Wie schnell vergessen wir Gottes Korrekturen und Gottes Erziehungen. Und vielleicht bist du heute Morgen bedrängt. Vielleicht hast du das Gefühl, du befindest dich genau da, von Nöten und Sorgen fast ertränkt. Und es ist dunkel und du siehst kein Licht. Und schon eine Woche, schon einen Monat, vielleicht schon ein Jahr, in dem du kaum etwas siehst, kaum siehst, dass die Flut sich senkt. So allmählich scheint es nur zu gehen. Hoffe auf den Herrn. Wenn du zu Christus gehörst, dann hast du die Gewissheit, Gott hat dich nicht vergessen. Und der Apostel Paulus erweist, so manche Probe hat erst recht zur festen und beständigen Glauben geführt. Dass es geläutert wird wie ein Edelmetall, wie Gold. Und dass wir erkennen, wie beständig Gott ist, auch in aller Not. Sinken die Wasser auch nur allmählich, so darf doch der Glaube selbst in schweren Zeiten beständig wachsen, da wo wir auf Gott harren und sein Wort als Grundlage sehen, dass wir uns von seinem Wort ja auch treiben lassen, schwimmen lassen, auf alle Nöten tragen lassen. Drittens, so sieht Geduld aus. Auch das können wir lernen. Neben dem nur allmählich sinkenden Wasser ist aber die Reaktion Noahs durchaus beeindruckend, ja vorbildlich. Und in der Vorbereitung hat das mich ehrlich gesagt sehr überführt und auch sehr bewegt. Noah ist ausgesprochen geduldig. Nach 5 Monaten und 1 Woche setzt die Arche auf einem der Berge von dem Gebirge Ararat auf. 5 Monate, erst regnet es 40 Tage, aber über 5 Monate lang schwillt das Wasser an, bis alle Spitzen der Berge unter Wasser sind. Und dann, nach 5 Monaten und 1 Woche, da setzt die Arche, findet Halt auf einer Bergspitze des Gebirges Ararat. Es dauert noch einmal 2,5 Monate, bis auch die übrigen Bergspitzen in der Umgebung allmählich sichtbar werden. Also Noah und seine Familie, sie spürten, oh, da hat es was gerumst, endlich, wir spüren mal etwas. Die Arche, sie treibt nicht mehr umher, da ist fester Grund. Oh, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Oh, 5 Monate, oh, wir haben es überstanden. Die Arche, sie hat festen Halt. 2,5 Monate und man sieht gerade mal die Bergspitzen in der Umgebung. Und es dauert noch einmal 40 Tage und Noah macht ein Fenster auf. Und er sendet einen Raben aus. Und nach 1 Woche eine Taube. Und wieder 1 Woche sendet er die Taube nochmal heraus. Und wieder 1 Woche und er sendet die Taube noch 1/3 Mal aus. Und nachdem die Arche also nicht mehr auf dem Meer umhertrieb, sondern bereits auf diesem Ararat ruhte, dauerte es noch einmal 150 Tage, bis Noah das Dach entfernte, um sich ein vollständiges Bild zu machen. Solange, wie sie auf dem Wasser trieben und das Wasser anschwoll, solange verharrten sie dort auf dem Ararat, bis sie überhaupt erst das Dach mal abmachten. Und nachdem Noah das Dach entfernt hatte und sah, wie das Wasser weggetrocknet war, was tat Noah? Die Oberfläche war trocken. Man sah, das Wasser war weggetrocknet auf der Oberfläche der Erde, sprang er sofort aus der Arche, endlich trockener Boden. Nein, er wartete noch einmal fast 2 Monate. Er wartete noch einmal fast 2 Monate, bis die Erde ganz durchgetrocknet war. Und bis es heißt, und darauf kommt es an, Vers 15, und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus. Noah wagte es nicht, aus der Arche zu treten, ohne die Gewissheit, dass es im Einklang mit dem Wort und dem Willen Gottes ist. Und so lange bewies er eine beeindruckende Geduld. Noah, er erkundigte sich mit all den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Er beurteilte den Stand des Wassers. Es gibt manchmal recht eigenwillige Auslegungen zu den Raben und der Taube. Und ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht zu spekulativ und großartig eingehen. Es gibt ganze Predigten nur über das Bild der Taube und den Raben. Was wir sicher sagen können ist, dass es Werkzeuge sind zur Beurteilung über den Wasserstand auf der Erde. Ja, in Vers 8 heißt es, dass er die Taube aussendet, um zu sehen, ob das Wasser weniger geworden sei auf der Fläche des Erdbodens. Es ist eine Art Messwerkzeug. Vielleicht lag dichter Nebel über den Wassern oder man konnte nicht weit schauen. Der Rabe flog hin und her, bis das Wasser vertrocknet war. Raben sind Aasfresser, sie können sich von Aas, von Kadavern, von Leichnamen ernähren. Vielleicht ein Hinweis dessen, darum, dass er einfach ohne festen Grund überleben konnte. Aber die Taube, sie ernährt sich von Pflanzen und von Samen. Und sie fand nichts, wo sie Halt finden konnte. Sie fand keine Speise und so kam sie zu Noah zurück, als sie nichts fand. Und als sie erneut ausgesandt wurde, da hatte sie einen frischen Ölzweig im Schnabel. Und was auch immer der Ölzweig vielleicht für Bedeutung haben kann, es geht darum, Gott lässt wieder Leben wachsen auf der Erde. Hier ist ein frischer Ölzweig, hier ist eine frische Pflanze. Samen, die gesprosst haben, hier ist wieder Leben. Nicht nur, dass Noah und seine Familie überlebt haben, Gott erneuert Leben auf der Erde, nachdem er einmal so kräftig gerichtet hat und ausgelöscht hat. Er erneuert Leben, er schenkt neues Leben. Und obwohl Noah diese Zeichen beobachtet, er schaut, er prüft, er berechnet, er analysiert, er nutzt all das, was ihm zur Verfügung steht. Ja, das Hightech zu seiner Zeit, Rabe und Taube. Er benutzt all das, um zu prüfen, um sich einen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, wie ist die Situation. Aber er geht nicht eher hinaus als auf das Wort Gottes hin. Und das lehrt uns einiges über unsere Planungen. Es lehrt uns einiges über unsere Geduld. Nun, wir dürfen nicht außerordentliche Anweisungen Gottes für jede Situation erwarten. Aber wir sollen lernen, nicht nur darauf zu sehen, steht mein Vorhaben im Einklang mit der Vernunft? Sehe ich offene Türen? Habe ich gute Möglichkeiten? Sondern vor allem, bist du überzeugt, dass es Gott gefällt? Steht es im Einklang mit dem Wort Gottes? Ist das, was du nachgehen willst, steht es im Einklang mit dem Willen Gottes, den er geoffenbart hat? Hast und Eile sind keine guten Ratgeber. Und von der Geduld Noahs können wir lernen. Salomo, er schreibt in Sprüche 16, Vers 32, besser ein Langmütiger, ein Geduldiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Wir sind ungeduldig in unserer Zeit. Es ist eine schnelllebige Zeit. Jeder hat eine Uhr, aber keiner hat Zeit. Aber von Noah können wir Geduld lernen. Obwohl es so schwer zu verstehen war. Geduld, ein Harren auf Gott, ein Warten auf Gott. Er vertraute Gott, vielleicht gerade auch durch die Prüfungen des Glaubens hindurch. Durch all diese Phase der Dunkelheit in diesem Kasten, er wusste, ich kann auf Gott mich verlassen. Und ich will keinen Schritt gehen, von dem ich nicht diesen Freimut habe. Das ist Gott wohlgefällig. Er wusste, der Herr wird einen guten Ausgang bereiten, und zwar zu seiner Zeit. Und viertens, so beschenkt Gott. In Vers 16, da heißt es, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allen kriechenden Tieren, das auf der Erde kriechen, lass die mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar sind und sich mehren auf Erden. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm, alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel und alles, was kriecht auf der Erde, nach ihren Arten gingen aus der Arche. Diese Beschreibung der Tiere nach ihren Arten und die Aufforderung dieser Segen für die Tiere, dass sie wimmeln sollen, dass sie sich vermehren sollen, wie sie gesegnet werden hier. Es erinnert sehr an die Schöpfungserzählung. Es erinnert sehr an das, was wir lesen in 1. Mose 1. diese Tiere, sie werden aufgezählt. Und das ist dahingehend interessant, weil sich hier die Stellung von Noah verändert hat. Als Noah in die Arche tritt, da ist er einer unter Millionen. Dazu vermutlich verachtet, verspottet, gering geschätzt von seinen Mitmenschen. Als Noah aus der Arche heraustritt, ist er wie ein neuer Adam. Mit Noah beginnt Gott eine neue, eine erneute Schöpfung. Und deswegen diese Ähnlichkeiten, diese Vergleiche zu 1. Mose 1. Noah tritt aus der Arche heraus wie ein Mann, nicht wie ein Mann, der alles verloren hat, der frustriert und traumatisiert irgendwo noch Halt sucht. Er tritt aus der Arche mit einer neuen Würde. Ja, er tritt heraus als ein Mann voller Ehre. Was erinnert an Adam bei seiner Schöpfung. Sein Glaube und sein Gehorsam, seine Geduld und sein Gottvertrauen, sie haben sich als recht erwiesen. Und so tritt er heraus als ein neuer Mensch. Und er tritt in einen neuen Stand. Er hat eine neue Stellung, eine neue Position, als eine Art neuer Mensch, wie ein neuer Adam, mit dem Gott hier etwas anfängt. In Hebräer 11, Vers 7, da lesen wir über Noah. Durch ihn, durch den Glauben, verurteilte er die Welt und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noah hat etwas geerbt. Er wurde beschenkt. Und zwar, nachdem er zuvor die Welt verurteilt hat. Er erkannte, dass seine Freude, seine Hoffnung, seine Lebenserfüllung nicht in dieser gefallenen und sündigen und zeitlichen Welt zu finden ist. Er verurteilte sie als dem Gericht und der Vergänglichkeit preisgegeben. Er hat erkannt, dieses Gericht Gottes ist gerecht. Das ist es, was Sünde verdient. Und wie werden die Menschen gespottet haben, als er nicht Anteil nahm an ihren oberflächlichen Lästereien, an ihren ausschweifenden Trinkgelagen, an ihren unreinen Zusammenkünften. Noah, du gönnst dir auch gar nichts. War Noah einer, der sich all des Guten und Schönen beraubte? Nein, Noah tritt heraus aus der Arche und wird beschenkt. Er ist Erbe der Gerechtigkeit. Er ist Erbe einer neuen Welt. Neues Leben, neue Würde, neue Gewissheit, neue Erfüllung, wahre Freude. Das ist, was Noah begegnet, als er aus der Arche tritt. Und wenn du heute Morgen an Jesus Christus glaubst, dann sagt die Bibel, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer an Christus glaubt und hineintritt in ihn wie in die Arche, der ist neu, hat eine neue Stellung. Aus Feinden Gottes werden Kinder Gottes. Und du hast in Christus eine neue Stellung. Du gehörst zu einer königlichen Priesterschaft, sagt die Bibel. Zu einer neuen Herrlichkeit, zu einem neuen Leben, ewiges Leben. Zu einer neuen Würde, die Christus dir erworben hat. Diese Welt vergeht. Aber alle, die an Jesus glauben, die haben schon jetzt neues Leben. Und sie werden mit Christus, wenn er wiederkommt, alle Herrlichkeit des Himmels erben. Erben sein der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Noah erlebte viel Entbehrung, aber letztendlich beschenkte Gott ihn in Fülle, in Ehre und in Freude. Das heißt, diese Geschichte, sie erinnert uns daran, zu lernen, Gott ist es, der beschenken kann, der es gut meint. Und auch durch so manche Nöte hindurch weiß er, zur wahren Freude und zu wahrem Leben zu führen. Und selbst da, wo wir gescheitert sind, durch unsere Sünde, durch unser Versagen, wo wir uns so völlig entwürdigt vorkommen, an die Wand gelaufen, wo wir nichts erreicht haben. Gott ist es, der uns stellen kann in eine neue Position aus Gnade, dass wir wissen dürfen, wir gehören zu Gott und mit ihm haben wir ein neues Leben. Und ein letzter Punkt wollen wir uns noch ansehen. Fünftens, so sieht Anbetung aus. Was war die Priorität Noahs? Als er nach über einem Jahr endlich aus der Arche tritt, mit ihm, seine Familie und alle Tiere, und sie können ein neues Leben beginnen. Was ist das Erste, was Noah tut? Klopfen sie sich vielleicht gegenseitig auf die Schulter und sagen, oh, Mensch, da haben wir Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Haben Noahs Söhne ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, alter Noah, der Kahn hat echt gehalten. Oder denkt einmal, was mag Noah durch den Kopf gegangen sein? Er tritt heraus. Was beschäftigte ihn? Freude über das Überleben. Beruhigung, dass seine ganze Familie überlebt hat. Dass niemand auch im Schiff verhungert ist oder an Krankheit gestorben ist. War er vielleicht traurig in der Erinnerung an all seine Bekannten, die umgekommen sind? Die irgendwo in den Tiefen der Wasser ihr Leben verloren haben. Hat das ihn beschäftigt? Oder die Erinnerung an das, was zerstört wurde? An die Zivilisation, an all die Bauwerke, an all das, all die Errungenschaften, womit sie sich doch ein Leben aufgebaut hatten, was jetzt zerstört ist. Alles da nieder. Oder beschäftigten ihn Gedanken der Spannung und der Erwartung über das, was jetzt kommt? Dachte er vielleicht daran, oh, kann ich vielleicht das Holz der Arche nutzen, um mir ein Haus zu bauen? Wird der Proviant in der Arche noch reichen bis zur ersten Ernte? Was mag ihm alles in den Sinn gekommen sein, als er aus der Arche tritt? Und sicherlich war Noah bewegt von vielen unterschiedlichen Eindrücken und Gedanken. Wie könnte es auch anders sein? Wie könnte es anders sein? Aber bei alledem, das Erste, was Noah tut, die absolute Priorität in seinem Denken und Handeln, er baut einen Altar und er betet Gott an. Er dankt Gott. Es ist nicht die erste Erwähnung eines Opfers in der Bibel, aber es ist das erste Mal, dass ein Altar ausdrücklich erwähnt wird. Noah baut einen Altar und er opfert von allen reinen Tieren. Das ist der Hintergrund, warum Noah von allen reinen Tieren nicht nur 2, sondern 7 Tiere in die Arche nahm. Ja, also wenn ihr irgendwelche Ausmalbilder seht, es waren nicht nur 2 Schafe und nicht nur 2 Ziegen und nicht nur 2 Kühe. Nein, von den reinen Tieren sollte er 7 mitnehmen. Und hier ist der Hauptgrund. Noah sollte Gott anbeten. Gott sollten Opfer dargebracht werden. Und das ist auch eine Erinnerung, es gehört zur Anbetung. Dieses Bewusstsein, ich bin sündig, die Rettung habe ich nicht verdient. Aber hier muss Leben geopfert werden. Blut muss fließen, was ich eigentlich verdient hätte. Und zu erkennen, das ist Gnade, dass Gott Stellvertretung in seinem Ratschluss, in seinem Plan eingesetzt hat, dass jemand anderes für mich sterben darf, damit ich gerettet bin. Und diese Opfer, sie weisen alle auf Christus, der ein für alle Mal an dem Altar von Golgatha, an dem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das bringt uns zur Anbetung. Und Noah ehrt Gott, er dankt Gott als allererstes, das ist seine Priorität. Und das können wir von Noah lernen. Wer zum ersten Mal erkennt, dass er ein Sünder ist, der eigentlich die Hölle verdient hat. Und inmitten dieser großen Furcht und Not scheint das helle Licht des Evangeliums auf. Die Rettung Gottes Und ein Mensch erlebt, Christus ist für mich gestorben und ich darf leben aus Gnade, ich darf Frieden haben mit Gott. Meine Sünden sind abgetragen. Oh, der weiß, Gott, dir gebührt mein Lob. Oh, du bist zu ehren. Hier ist kein Vorwurf Noahs, Gott, warum hat das so lange gedauert? Hier ist keine Ignoranz, hurra, Hauptsache frei. Nein, am Anfang des Kapitels lesen wir, Gott gedachte Noah, des Noah. Und hier lesen wir, und Noah betete Gott an. Und so soll es sein. Gott denkt an dich, bete ihn an. Gott denkt an dich, danke ihm, vergiss nicht zu danken. Gott an erster und höchster Stelle, das ist Anbetung. Da, woran ich mein Herz hänge, das ist es, was ich liebe über alles. Das ist mein Gott. Dem alleinigen Gott gebührt die Ehre. Noah dankt Gott für die Rettung, für seine Bewahrung, für seine Güte, für das neue Leben. Und das wollen wir lernen, auch nach Zeiten der Not, nach Zeiten von Verlust, von Trauer, von Prüfungen. Ja, an jedem Beginn eines neuen Tages. Gott die Ehre. Gott die Ehre. Und an jedem Abend Gott der Dank. Wir sind Meister darin, uns ablenken zu lassen von allen möglichen Gedanken, von Überlegungen, von Plänen, von Ideen, die alle gut und richtig sein mögen. Aber das wollen wir von Noah lernen. So sieht Anbetung aus. Das Erste, was er tut, er baut einen Altar. Zuerst ein Altar, denn Noah weiß, es war stellvertretende Gnade, ein stellvertretendes Opfer, reine Gnade, dass ich leben darf. Gott gebührt der Dank. Dank an Gott, denn er weiß, allein Gott habe ich alles zu verdanken. Kein Ruhm für mich. Kein Mensch hat das Recht, sich zu rühmen vor Gott, sondern die Ehre gebührt Gott. All das Gute, wir empfangen es aus seiner Hand. Und ich bin mir sicher, dieser Altar, er diente auch zur Erinnerung, wie so oft bei den Altären im Alten Testament. Es soll ein Zeugnis sein, ein mit Stein aufgerichteter Altar, der immer wieder zur Erinnerung führt. Wir haben Gott zu danken. Es soll ein Zeugnis sein, auch für die ganze Familie. Noah betete Gott öffentlich an, ein Gottesdienst zur persönlichen Ausrichtung. Er wusste, das habe ich nötig, aber auch zur Förderung des Glaubens der nachfolgenden Generationen. Hier sollte Gottesdienst etabliert werden. Gott gebührt die Ehre. Und mit dem ersten Schritt, den er auf festes Land setzt, sagt er, das soll die Grundlage sein. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ist die Sintflutgeschichte uns wirklich so fern? Sind das nicht Aspekte, die wir ganz persönlich lernen können anhand dieser Geschichte? Mit der wir uns mit Noah identifizieren können und sollen. Möge der Herr schenken uns einen Glauben, eine Rettung, wie bei Noah. Und dass wir dahin kommen können, Gott zu loben von ganzem Herzen. Auch durch Zeiten der Trübsal, der Prüfung, der Geduld hindurch. Dass wir lernen, Gott zu loben, denn er ist es, der beschenkt, der rettet und dem all unser Lob und unsere Ehre gebührt. Dazu helfe uns Gott. Amen.